ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich bei uns Martin Hecht. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Journalist und Politologe, beschäftigen sich mit ganz vielen Themen. Von der Einsamkeit über wahre Freunde, darüber, wie sich Lebenskrisen meistern lassen. Die Themen, die haben ganz oft mit Ihrer eigenen Biografie zu tun. Und jetzt haben Sie über die Gesellschaft der Selbstdarsteller geschrieben. Das geschmeidige Ich, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen. Aber im Grunde müsste ich Sie ja erstmal fragen, sind Sie ein Selbstdarsteller?
Ja, jeder ist ein Selbstdarsteller. Ich fange ja das Buch damit an, dass ich sowohl das Talent zur Geschmeidigkeit als auch die Selbstdarstellung als was beschreibe, was zum Menschsein dazugehört. Also wir alle sind irgendwie, wir performen alle. Sobald wir die Wohnungstür verlassen und rausgehen, spielen wir Rollen. Das hat ja in der Soziologie, die Rollentheorie, alles schon gezeigt. Und das ist ein Stück weit auch was Normales. Und insofern bin ich Selbstdarsteller, genauso wie Sie es sind.
Und geschmeidig klingt jetzt so diplomatisch. Wir hatten eben im Kollegengespräch darüber gesprochen, da würde man heute vielleicht Arschkriecherei zu sagen, oder?
Ja, wenn Sie mein Buch gelesen haben, dann tendiert es manchmal in die Richtung. Aber ich fange auch das Buch damit an, dass ich Geschmeidigkeit, wir reden von sozialer Geschmeidigkeit, nicht die Geschmeidigkeit von dem Oktopus, der da vorne drauf ist, der überall durchkommt. Das ist auch was Ambivalentes. Es ist auch so, dass ich gar nicht unbedingt nur drauf hau. Ich behaupte, dass Geschmeidigkeit etwas ist, was wir brauchen im Sozialleben. Geschmeidigkeit soll heißen, dass wir angepasst sind in bestimmten Situationen. Sich im Restaurant geschmeidig zu verhalten, ist etwas, wovon alle was haben. Freundlich zu sein, Umgangsformen zu pflegen, das ist was Schönes. Aber, und jetzt kommen wir an den Punkt, in diesem Wort Geschmeidigkeit, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ist mir immer so eine Unternote drin aufgefallen, die auch so ein bisschen was Klebriges hat. Ja. Also man kann sagen, schauen Sie mal, ein Tänzer zum Beispiel, ein Eiskunstläufer, der kann geschmeidig sein. Aber wie Sie sagen, ein Arschkriecher kann auch wahnsinnig geschmeidig sein. Also das Charmante ist das eine und das Schmierige, das Klitschige, das ist auch ganz nah dabei. Also das ist ein Begriff, den wir erstmal einordnen muss und der eben beide Seiten hat. Und dass ich mich dann als Gesellschaftskritiker eher auf diese schmierige, problematische Seite stürze, wird Sie nicht wundern.
Absolut. Jetzt haben Sie gerade die Umgangsformen angesprochen. Da muss ich an eine Stelle denken, wo Sie nämlich den Freiherr von Knigge benennen. Mhm. Und der kommt nämlich auch mit dieser Geschmeidigkeit. Und dann gibt es noch ein schönes Gegenbeispiel. Vielleicht können Sie das gerade an dieser Stelle nennen.
Also es ist so, der Freiherr von Knigge hat in seinem Buch das Wort, ich weiß gar nicht, wie alt das Wort ist, also das ist als Materialeigenschaft uralt, ein geschmeidiges Leder oder sowas. Aber als menschliche Eigenschaft, bei ihm kommt es auf jeden Fall vor. Und Alfons Silbermann, Kölner Soziologe, der hat ein Buch geschrieben, Die hohe Kunst der Arschkriecherei. Und der sagt, dass Knigge eigentlich nicht dazu angeleitet hätte, die Umgangsformen zu beherrschen und zu erlernen und vom Nutzen der Umgangsform gesprochen hätte, sondern eigentlich hätte er die Menschen angeleitet zur Kriecherei. Und er findet das ganz fürchterlich. Ich bin jetzt mit dem Knigge gar nicht so auf Kriegsfuß. Ich finde manche Sachen, die der schreibt, auch höchst angenehm. Ich werde jetzt ja auch älter, mit 60 Jahren guckt man auch mal die Umgebung an und wundert sich über die eine oder andere Rüpelei. Und ich habe also Umgangsform, kann ich sehr wohl was abgewinnen und finde den da auch wieder ganz, ganz gut und rehabilitiere ihn da. Aber wie gesagt, der Silbermann hat den Knigge böse kritisiert und sagt, was er schreibt, wäre ein Buch über Arschkriecherei letztendlich.
Ja, und jetzt kommen wir vom geschmeidig zu ungeschmeidig. Denn ich glaube, Donald Trump würde jetzt kaum jemand unterstellen, dass das ein total geschmeidiger Typ ist. Trotzdem sagen Sie, Geschmeidigkeit ist die wichtigste soziale Charaktereigenschaft, die uns heute prägt. Also bei Trump ist es dann was, was ihn so erfolgreich machen lässt?
Also sagen wir mal so, Sie werden am Ende der Hierarchie, bei Chefs, bei Präsidenten, bei Fußballtrainern, erste Bundesliga, also die oben angekommen sind, da findet sich wenig Geschmeidigkeit. Es hat einen ganz einfachen Grund, die brauchen sie nicht mehr. So ein Trump, der muss nicht mehr geschmeidig sein.
Das heißt, er war mal geschmeidig?
Ich glaube schon, wenn Sie den frühen Trump angucken in seinem Imperium, als da noch irgendwelche anderen Väter und Onkel und in der Dynastie, da muss er sich auch hinten anstellen. Und ich glaube, wenn Sie frühe Form angucken, dann ist er durchaus ein bisschen demütiger als heute. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so informiert, kein Trump-Biograf, aber der hat wahrscheinlich relativ früh mit wachsendem Einkommen, wird dann die Brust schwellt dann und dann hat er die Geschmeidigkeit abgeworfen. Aber man kann aber trotzdem selbst sagen, wenn wir jetzt nicht bei Trump bleiben, sondern bei Leuten wie der Söder zum Beispiel, bei Leuten, die im Bierzelt böse, rumpelhafte, raubeinige Reden halten, Das ist auf eine gewisse Art und Weise auch geschmeidig, weil wenn Sie im Publikum lauter Leute haben, die das hören wollen, dann sind Sie da auch genau richtig. Das heißt, dieses im Momentum sein, Stimmungen aufzufangen und die genauso zurückzuspiegeln, das ist auch wieder ein Move an Geschmeidigkeit und widerspricht sich gar nicht.
Was war für Sie persönlich denn der Auslöser, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen?
Persönlich war das Thema, das ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man hat so Worte im Leben, die irgendwie ganz nah zu einem gehören.
Zum Beispiel?
Das Wort geschmeidig ist so ein Wort.
Wäre es jetzt bei mir nicht.
Bei mir war das so.
Ja.
Sie fragen ja, warum ich. Ja, und das hängt damit zusammen, dass ich immer gemerkt habe, dass ich natürlich auch gerne geschmeidiger wäre, als ich es bin. Ich habe auch schon, wenn ich ein bisschen muffelig war in der Kneipe oder so, schon mal so einen Ellenbogen in die Seite gekriegt von irgendjemand, der es gut mit mir meinte, der gesagt hat, jetzt sei doch mal ein bisschen geschmeidiger. Und das ist für mich so ein Begriff, an dem ich mich abarbeite. Ich sehe sehr wohl die Verlockungen, geschmeidig zu sein. Also wenn ich so einen Zamperoni im Fernsehen sehe oder so, dann bin ich auch ein bisschen neidisch, dass ich nicht so bin wie der. Und auf der anderen Seite trage ich so die Fahne des Individualismus und sage, nein, es ist richtig so, dass du so bist, wie du bist, steht zu dir. Und das ist der Grund, wieso mich dieses Wort schon immer, auch in seiner Ambivalenz, wahnsinnig beschäftigt hat.
Interessant. Sind Sie dann ein Rebell?
Ich bin kein Rebell. Ich versuche, also ich will da gar nicht, das Rebellengewand ist mittlerweile so beschmutzt, inflationiert und kaputt gedreht. Jeder ist doch Rebell. Wenn Sie David Garrett an der Geige angucken, der ist auch Rebell. Und der Maffay ist Rebell. Alle sind Rebell. Man nennt das Konsumrebellentum. Wenn Sie die ganzen Männer heute in der Fußgängerzone, die einen Dutt tragen und Tattoos haben, also was heißt denn das, Rebell? Ich würde eher sagen, wenn Sie mich fragen, ich versuche, bestimmten Werten mich verpflichtet zu fühlen. Und bin jetzt auch politisch geworden in der Partei und versuch jetzt, wo unsere Demokratie so unter Druck ist, irgendwie was zu tun und nicht so sehr irgendwie dauernd zu gucken, wie ich mich verwirkliche, sondern irgendwie eine Haltung zu entwickeln und mich zu positionieren. Und da versuche ich gerade, meinen Platz zu finden.
Ihrem Buch ist auch zu entnehmen, die Werte, die Sie gerade ansprechen, dass Sie da einige Werte verloren gegangen sehen. Welche zum Beispiel?
Naja, meine These ist ja, je mehr Selbstbezogenheit herrscht, das ist Individualismus im 21. Jahrhundert, je mehr Leute gucken aufs eigene Fortkommen, wie komme ich durch? Das ist ja nichts anderes als der Oktopus da vorne. Wie laviere ich mich durch? Heute umso mehr, weil die Umstände widrig sind. Wir haben Corona, wir haben Ukraine, wir haben diese Riesenkrisen. Es wackelt alles, es fliegt alles auseinander. Und um da noch durchzukommen, brauchst du noch mehr Geschmeidigkeit. Und mein Punkt ist, ich glaube, das ist der Moment, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Das ist gerade die falsche Entwicklung zum falschen Zeitpunkt. Wir müssen jetzt mehr gucken, wie wir Gemeinschaft stärken, wie wir das Talent, was ja auch in Menschen drinsteckt, zu, Scholz würde sagen, zum Unterhaken, zum Zusammenhalt, zur Verteidigung von demokratischen Werten, das müssen wir stärken und nicht irgendwie gucken, wie wir unseren Ego-Trip noch ins Ziel bringen.
Und nochmal zurück zu den Werten, wie kommen wir da wieder hin, wenn Sie sagen, die Gemeinschaft stärken, welche Werte sind da verloren gegangen, was wir wieder brauchen?
Also Frank-Walter Steinmeier hat ja mal behauptet oder gesagt, er wäre dafür, ein soziales Pflichtjahr einzuführen, da bin ich auch dafür. Jetzt werden Sie sagen, warum in diesem Zusammenhang? Naja, wenn man Menschen in die Situation bringt, wo sie Gemeinschaftserfahrungen für einen Wert sich zu eigen machen und diese erfahren, dann merken Menschen auch wieder, wie erfüllend es sein kann, eben mehr an das Wir als an das Ich zu denken.
Das könnte ja auch ein verpflichtendes Ehrenamt beispielsweise
oder
sein,
sowas,
wie es in anderen Ländern so etwas gibt, ganz egal, in welcher Altersgruppe man ist,
genau,
das einfach zu erleben.
Und ich glaube, dass durch das Erleben von solchen Gemeinschaftserlebnissen sich dann auch werden die auch attraktiv für jemanden, der das noch nie gemacht hat, der empfindet es als Pflicht, als Zwang. Ich habe keinen Bock, da ein Jahr lang irgendwie, was weiß ich, ins Altersheim, zum Rettungsdienst oder in Naturschutz zu gehen. Aber wer sich solchen Situationen ausgesetzt hat, merkt auch, dass die was haben, was einen belohnt, was einen stärkt. Und zwangsweise werden dann diese wahnsinnigen Selbstinvestitionen für die Alleinstellungsmerkmale. Gehe ich in den richtigen Urlaub? Habe ich das richtige Auto? Wohne ich so schick wie der Nachbar? Habe ich die Frisur? Und all diese Dinge, wir investieren wahnsinnig viel. Das ist meine Beobachtung. Die treten ja dann zwangsweise zurück, wenn ich auf der anderen Seite mehr in Gemeinschaft investiere. Und da muss es im Grunde wieder hingehen.
In einer Gesellschaft von Selbstdarstellern, sind da Momente überhaupt möglich, in denen eine Maske fällt?
Ich glaube, in der Gesellschaft nicht. Weil in der Gesellschaft begegnen sich nur Maskenträger oder Rollenträger. Ich habe ja vorher gesagt, wenn Sie Ihr Zuhause verlassen, die Wohnungstür zumachen, dann begegnen Sie Ihrem Nachbarn, dann sind Sie Nachbar für den Nachbarn. Das ist schon eine andere Rolle, wie Sie in Ihrer Wohnung sind. Ja. Man kann sogar sagen, in jeder Sozialbeziehung spielen Sie eine Rolle. Sie spielen auch Ihrem Partner gegenüber eine Rolle. Ihren Kindern oder Ihren Eltern oder was auch immer.
Wo gibt's denn dann überhaupt wahrhaftige Begegnungen?
Naja, ich habe am Anfang des Buches schreibe ich ein bisschen drüber. Natürlich gibt's in den Portalsituationen des Lebens sowas wie Authentizität. Also immer dann, wenn Sie kein Rollenmuster zur Verfügung haben. Also wenn Sie im Kreissaal sind und Ihr Sohn kommt auf die Welt, dann sind Sie relativ authentisch, weil da haben Sie irgendwie jetzt nichts zur Verfügung.
Da habe ich noch keine Rolle.
Ich habe das einmal gemacht und weiß, dass man da irgendwie eben so ist, wie man ist. Wie man tut sein Bestes. Und
das sind die Momente, wo die Rolle noch nicht existiert.
Ja, das ist wahrscheinlich am Ende des Lebens wird es genauso sein. Ja. Also in solchen Situationen oder vielleicht in Extremsituationen. Ja. Das soll aber nicht heißen, dass ich bin überhaupt nicht, habe ich vor, glaube ich, auch schon gesagt, jemand, der Rollenverhalten an sich als etwas mit Falschheit verbindet. Das gehört dazu, das ist unser Spiel. Es geht gar nicht anders. Wie soll ich Ihnen anders begegnen, als in der Rolle des Autors, der ein Buch geschrieben hat und Sie als Moderatorin? Da ist ja nichts falsch dran.
Ist nur ganz interessant, wie Sie beschreiben, dass ja manchmal dann in einer Rolle dann noch zum Beispiel ein Lächeln hinterhergeschoben wird. Vielleicht können Sie das mal erklären.
Sie beziehen sich auf so eine japanische Studie, die sich über das Lächeln, vom Lächeln handelt. Viele Leute kennen ja, dass sie sagen, der hat ein falsches Lächeln. Das ist ja nur aufgesetzt. Und man kann in der Psychologie tatsächlich unterscheiden, ob ein Lächeln irgendwie von der inneren Emotion kommt, oder ist es aufgesetzt. Das sieht man anscheinend an den Zygmaticus-Wrinkles da oben. Wenn sie von Herzen lachen, dann haben sie an den Augen einen Ausdruck. Das haben sie nicht, wenn sie irgendwie nur so eine Grinse aufsetzen, die halt. Aber weil eben Menschen nicht immer wollen, dass gesehen wird, ob sie jetzt von Herzen lachen oder ob es aufgesetzt ist, selbst wenn es aufgesetzt ist, schieben sie ein aufgesetztes Lachen nach. Und das praktisch diesen negativen Eindruck. Also zum Beispiel, wenn ich irgendjemand furchtbar finde, dann ist der erste Eindruck, dann gucke ich irgendwie so und denke, was ist denn das für einer? Aber wenn ich nicht möchte, dass der sieht, dass ich so über ihn denke, schiebe ich ein Lächeln nach und mache sofort so eine Freundlichkeit ins Gesicht. Und das ist was anscheinend sozial wirkt, weil diese Studie gezeigt hat, dass der Gegenüber das sofort integriert und dann den gesamten Auftritt des Gegenübers als etwas Freundliches, Zugewandtes empfindet, obwohl es gar nicht so ist.
Jetzt ist Individualität ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Kollidiert das mit Rolle?
Eigentlich so gesehen nicht, aber dann auch wieder doch, wenn Individualität, was bedeutet denn Individualität? Oder Individualismus heißt doch eigentlich, dass ich so leben kann und möchte. Das ist eine Idee, dass ich mich selbst verwirklichen kann, dass ich einen Selbstausdruck habe. Das ist doch die Idee von Individualität oder das Programm dahinter, das Geistesgeschichtliche, nennt sich ja Individualismus. Das Problem an der Geschichte ist nur, dass das, was Individualität heute zu sein hat, so überfrachtet ist von außen gemachten Fremdbildern, die sich Leute aneignen, dass sie denken, nur wenn sie so und so sind, dann sind sie wahrlich individualistisch. Und da beißt sich sozusagen der Hund in den Schwanz. Also wenn ich praktisch einen Selbstausdruck pflege, von dem ich eigentlich, der nicht wirklich ich bin, sondern von dem ich ausgehe, wenn ich so auftrete, dann bekomme ich Applaus, Resonanz, dann werde ich geratet, kriege ich im Internet Thumbs up und Likes und so, dann werde ich mir ja selber untreu, weil dann setze ich ja eine Maske auf, die ich gar nicht bin, gebe mich aber dafür aus, als wenn ich so wäre. Und diese falsche Individualität, man könnte auch sagen, diese konfektionierte Individualität, das ist ja im Wort ein Widerspruch, die prägt sehr stark unsere Welt heute. Das hat damit zu tun, wo wir performen müssen oder können oder sollen mit Social Media, mit diesen ganzen Plattformen, wo wir auftreten, weil da ganz harte Normen herrschen, wie wir da aufzutreten haben und denen fügen wir uns.
Wir wollten kurz, weil ja Welttag der Philosophie ist und Sie über Nietzsche schreiben, kurz darüber sprechen, dass er Individualismus als höchstes Lebensziel ansah und da soll jede Rolle fallen. Ist das denn überhaupt realistisch, dass jede Rolle fallen kann?
Das ist nicht realistisch. Und ich glaube, er hat sich da ein bisschen vergaloppiert. Er hat sich befreien wollen in den Engadiner Bergen. Ist er da oben im Fextal? Ich weiß nicht, wo ich kenne mich da ganz gut aus, da ist er irgendwie rumspaziert und hat da rumfantasiert, dass wenn sozusagen alle Käfige, alle Masken sind es ja eher, fallen, dass dann sozusagen der hehre Selbstausdruck kommt und dann würde der Geist irgendwo sich freisetzen. Und das hat er für sich selber in seiner Einsamkeit zusammengedichtet, dass das irgendwie das höchste Glück wäre. Es hat aber nicht funktioniert. Es funktioniert in der Theorie nicht und es hat bei ihm nicht funktioniert, weil er im Grunde ein hochgradig depressiver, ein einsamer Mensch war. Also wenn ich zum Herrenmensch wäre und mich, wie er immer schreibt, über die Herde hinweg bewege, dann kann ich mir vielleicht einbilden, dass ich da oben irgendwelche zu Höhenflügen ansetze. Aber es ist eine sehr einsame Geschichte, dieser Individualismus. Und er ist im Prinzip auch verkehrt, weil ich finde ja, dass Individualismus mit einer sozialen Idee überhaupt nicht in Widerspruch stehen muss. Man kann sogar noch weitergehen, wenn Sie schon bei der Philosophie sind, der Axel Honneth, der Sozialphilosoph, hat immer von der sozialen Freiheit gesprochen und er behauptet auch und sagt, erst ein richtig verstandener Individualismus befähigt Menschen, sich zu erkennen und den anderen zu erkennen und dadurch auch zu einer Gemeinschaft zu kommen. Also man sollte nicht immer Individualismus und soziale Freiheit oder das Gemeinschaftliche gegeneinander ausspielen. Das eine bedingt das andere.
Und da ist die Gemeinschaft dann vielleicht ganz wichtig, denn Sarah schreibt uns gerade eine Mail ins Studio über swr1.de und sagt, euer heutiger Gast hat recht. Ich habe im vergangenen Jahr durch meine erstmals erfolgreich überstandene Brustkrebserkrankung in der Klinik gemerkt, dass Patienten, auch ich, in solchen Extremsituationen keine Maske tragen können. Umso mehr Respekt für das medizinische Personal, das neben der großen fachlichen Leistung auch damit jeden Tag umgeht. Wahnsinn und Hut ab. Und Walter aus Blansingen schreibt, die besten Teams sind die, wo jeder sein darf und akzeptiert wird, wie er ist. Das gilt vor allen Dingen auch für Freundschaften. Also es spricht ja eher gegen den Individualismus, sondern für die Gemeinschaft, oder? Was sagen Sie?
Ja, und trotzdem kommt in diesen beiden Zitaten, die ich sehr schön finde und die Kommentare, kommt aber auch so ein bisschen ein Irrtum, wie ich finde, zum Ausdruck, weil es letztendlich doch nicht ganz ohne geht. Diese Sehnsucht, dass alle Masken fallen, die sollte man nicht haben, die habe ich auch gar nicht. Es geht mir nicht darum, dass Selbstdarstellung etwas ist, was man verteufeln sollte, sondern es geht darum, dass wenn man sich darstellt und man hat einen Kern, wenn man die beiden Komplexe sieht und die Selbstdarstellung wird so übermächtig, dass der Kern gar nicht mehr sichtbar wird. Also ein zu viel der einen Seite, dass der Overload, das too much an Geschmeidigkeit, an Selbstdarstellung, das ist, was ich kritisiere. Aber nicht das Vorherrschen. Das ist gar nicht verkehrt. Das habe ich vorher auch ausgeführt. Eine Gesellschaft sich vorzustellen, in dem sich alle Menschen authentisch begegnen würden, wäre fürchterlich. Das wollen Sie nicht haben. Sie wollen mich hier drin nicht authentisch erleben und ich Sie wahrscheinlich auch nicht.
Wobei
also
das
ist schon ganz okay so. Ja. Es geht immer nur darum, dass es nicht zu viel wird. Das ist mein Kritikpunkt.
Zurück, weil Sie gerade sagen, eine Sehnsucht des authentisch sein. Ich glaube, dass Sarah das ja auch gar nicht steuern konnte, sondern in so einer Extremsituation, eine Brustkrebserkrankung, da fällt dann die Maske, weil es auch einfach eine Not ist. Also daraus, nicht aus einer Sehnsucht heraus.
Nein, was ich gesagt habe, bezog sich auf den zweiten Kommentar.
Ah, okay.
Der erste Kommentar von Sarah finde ich genauso, das habe ich ja auch selber beschrieben, als ich von meiner Geschichte im Kreissaal erzählt habe, als mein Sohn auf die Welt kam. Also es gibt Momente, wo die Masken fallen und die sind ganz interessant für sich selber und die sagen einem viel und die haben viel Wahrheit und das sind natürlich auch besondere Momente im Leben. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, was da passiert ist. Und deswegen sind es besondere Momente. Mein Thema ist allerdings eben eher die Selbstdarstellung und wann eher zu viel davon ist, nicht die andere Seite.
Was für Verwandlungsformen haben Sie denn da analysieren können?
Das verstehe ich nicht.
Wie haben sich Leute verändert innerhalb ihrer Selbstdarstellung? Es ist ja nicht sofort eine Selbstdarstellung da, also wenn Sie den Abteilungsleiter nehmen beispielsweise.
Ach so. Naja, es ist so, was Selbstdarstellung ist, das ist irgendwie sehr verworren heute. Es ist nicht mehr klar zu erkennen. Das ist der Aspekt, auf den Sie wahrscheinlich anspielen. Soll heißen, in den 50er Jahren war der Abteilungsleiter einer, der ein Seidensticker-Hemd anhatte und eine Krawatte und der nach Tabak original roch. So stellte man sich den Abteilungsleiter vor. Heute kommt er eben in Birkenstocks und im bretonischen Fischerhemd und ist als phänotypisch gar nicht mehr zu erkennen. Und ich glaube, dass sich diese Formen, wie man sich repräsentiert, so geschickt entwickelt haben, dass sie den ganzen negativen Beigeschmack so in sich eingenommen haben, getilgt haben, dass oft gar nicht mehr klar wird, wer da was ist. Das habe ich vorhin mit dem Konsumrebellentum gemeint. Also Selbstdarstellung kommt heute in vielen Gewändern vor, aber ein Motiv ist immer vorherrschend. Man möchte möglichst gut rüberkommen. Und wenn eben der Seidenstickerhemd und die Krawatte das Thema sind, um gut rüberzukommen, zu akzeptiert zu werden, respektiert zu werden, dann macht man das. Und wenn 50 Jahre oder 70 Jahre später das bretonische Fischerhemd dasjenige ist, dann wird eben das gewählt. Es geht immer darum, wie möchte ich wirken, wie möchte ich ankommen. Und diese Kuschelchefs, die sich entwickelt haben, die auf der einen Seite kumpelhaft zur Belegschaft, zu den Kollegen sein wollen, aber trotzdem so eine latente Autorität haben, auf die sie dann das Knöpfchen drücken können, wenn es soweit ist. Das ist heute eher der gängige Typ in Hierarchien zum Beispiel, wie man sich selbst darstellt. Das heißt, wir haben ein wahnsinniges Aquarium an Figuren, die aber für sich die Form wählen, die eben am erfolgsversprechendsten ist. Und deswegen ist es ja so ergiebig, dieses Thema.
Wenn Sie jetzt zu dem Schluss kommen, mehr Bühne als heute war nie. Was ist das ausschlaggebende Argument dafür, dass es heute so extrem ist?
Es ist heute so extrem, weil Sie ohne gar nicht mehr weit kommen. Sie müssen, mittlerweile ist man nicht mehr, schauen Sie, wir können auch in der traditionellen Gesellschaft zurückgucken, was heißt denn Selbstrepräsentation, gab es auf dem Gemeindefest, es gab es zu familiären Feiern, zu religiösen Festtagen. Festtagsgewand an, man hat sich geschminkt oder wenn die Landpomeranze zur Kirmes geht. Punktuelle Sachen, heute müssen Sie ihr ganzes Leben performen. Sie müssen im Prinzip, Sie kriegen eingetrichtert, egal von wem, dass Sie überall zu jeder Sekunde in der Öffentlichkeit einen bestimmten eine Performance hinlegen müssen. Dann kommt natürlich Social Media. Da ist das Parallel, die Universum, in dem sie performen müssen, in dem sie sich zeigen müssen. Schauen Sie doch mal die ganze Generation an, die nichts mehr tut, als an jedem Ort, der halbwegs prominent ist oder der sich verkaufen lässt, sich abzufotografieren. Man möchte zeigen, man ist an den Hotspots der Welt, man inszeniert sich, wie schön man ist, man stellt Beauty-Channels, gibt es ohne Ende. Es gibt eine, man kann das sagen, die Social Media sind eine Fläche, wo das möglich ist, aber gleichzeitig kommt natürlich auch zum Ausdruck, was es für einen Riesendruck gibt, warum Leute sich da bemüßigt fühlen, permanent was zu posten, zu zeigen, oh, schaut doch mal, nehmt mich doch wahr, schaut doch, wie schön ich bin, wie toll ich bin, wie klug ich bin, wie schnell ich sprechen kann, was auch immer.
Ja, nicht nur Druck, sondern das klingt ja auch richtig stressig. Ist das womöglich dann eine Erklärung dafür, dass jetzt auch Erkrankungen wie Depressionen und Burnout auf einem Höchststand sind?
Absolut. Also mit den Depressionen gibt es noch ein paar andere Gründe in der Gesellschaft, warum Leute daran leiden. Das hat viele Ursachen. Aber es gibt zum Beispiel das Bild bei jungen Frauen, die diesem Druck, schön sein zu müssen, und zwar in einer Art schön zu sein, die eben von außen vorgegeben wird, sehr stark nachgeben heute, dass zum Beispiel, das kann man auch empirisch zeigen, die Zahl von Schönheits-OPs zum Beispiel auch bei sehr jungen Frauen, Lippen aufspritzen. Ich weiß nicht, ich bin neulich im Zug gesessen und laufe durch den Gang durch und sehe allein 4 oder 5 junge Frauen, die so eine Entenschnabellippe haben, und habe mich gefragt, was ist denn da los, dass jemand in so früher Zeit, wo eigentlich doch die Schönheit noch von selber sprudelt, da schon meint, so massiv nachhelfen zu müssen. Und das ist für mich ein Beispiel von 100 anderen.
Sind da nicht auch die Eltern zu hinterfragen?
Naja, die meisten von denen sind da vielleicht schon aus dem Elternhaus raus und haben das selber entschieden. Also nach 20 sind ihnen als Eltern die Hände gebunden. Aber das wird als normal erachtet, da gibt es ein Vorbild. Meiner Ansicht nach hat das auch viel mit KI zum Beispiel zu tun. KI oder digitale Medien definieren heute viel stärker Schönheitsstandards und die werden verbindlich. Deswegen, das, was sozusagen am Computer oder in der Bildbearbeitung entstanden ist, wird versucht, ins Realleben, in mein Gesicht, als Frau gibt übrigens auch schon Männer, Schönheits-OPs nicht zu knapp. Wir können aber über Männer reden, wir müssen nicht über Frauen reden. Also da könnte ich jetzt zum Beispiel aufführen, dass es wahrscheinlich noch nie eine Zeit gegeben hat, in der so viele Männer so viel Fläschchen, Wässerchen und Zeugs in ihrem Badeschrank hatten wie heute und sich sozusagen selber definieren, sagt man, sich die Augenbrauen zupfen und ich weiß nicht, was alles machen. Das heißt, da gibt es einen wahnsinnigen Druck auf den Körper, auf den Ausdruck und der wird getriggert. Und man scheint da mitmachen zu müssen, um mitzuhalten. Und das ist doch an der Optik, gehen Sie mal durch eine Fußgängerzone, das ist die beste Plattform Nummer eins, wo Sie sehen können, wie stark der Druck ist und wie weit das alles das Szenario gekommen ist.
Wo es früher hieß, jede Randgruppe hat ein Recht auf Diskriminierung, ist heute der Ruf ganz laut, hier wird jemand diskriminiert. Martin Hecht, Sie haben sich damit beschäftigt. Haben Sie ein Beispiel für uns?
Ein Beispiel, dass jede Randgruppe diskriminiert wird, ist doch, das ist in der Political Correctness das Zigeunerschnitzel, über das sich 2 Jahre lang alle aufgeregt haben. Da werden dann irgendwelche Sinti und Roma beleidigt und da entzünden sich diese Ideen. Wir reden jetzt über Identitätspolitik und warum die eine Rolle spielen in meiner Argumentation. Ich glaube, es geht darum, dass viele Gruppen, die eigentlich gesunde Idee von Political Correctness, nämlich dass man Rücksicht nimmt auf Minderheiten, auf benachteiligte Gruppen, dass das überdreht wurde und mittlerweile wir in einem Stadium angekommen sind, wo jede Gruppe in sich irgendeine Stelle findet, wo sie Opfer ist. Und dieses Opferbewusstsein offensiv einsetzt, um damit zu punkten. Deswegen kommt es in meinem Buch vor, diese Identitätspolitik, die Idee, damit sozusagen als soziale Strategie Vorteile zu erreichen. Und das ist leider nicht gut, weil es der ursprünglichen Idee, die was Emanzipatorisches hatte, nämlich benachteiligte Gruppen zu rehabilitieren und ihnen zur Gleichberechtigung zu verhelfen, dass sie dem Effekt oder dem Motiv widerspricht und letztendlich auf Kosten von Partikularinteressen anfängt, das Allgemeine und das Gemeinschaftliche aus dem Auge zu verlieren, um das es viel mehr gehen müsste, als um einzelne Gruppen noch stärker zu rehabilitieren. Also das heißt, die Identitätspolitik im Kern ist berechtigt. Sie ist nur in einem Stadium angekommen, wo alles vollkommen überzogen wird, sodass das Ganze, die Gesamtgesellschaft und die Integration von allen völlig übersehen wird.
Also wenn es jetzt auf der einen Seite übertrieben würde, geht es dann irgendwann ins andere Extrem und dann pendelt es sich irgendwann ein? Oder was glauben Sie, wie wird das weitergehen?
Das kann ich schlecht beurteilen, ob sich das jetzt irgendwie ob das irgendwann in ein Gleichgewicht kommt. Das ist in den meisten Dingen so. Dinge werden oft entdeckt, dann werden sie überzogen und am Schluss pegelt sich die Gesellschaft in die Normalität ein. Das schauen Sie mal Frauenemanzipation an, ist auch so etwas. Das wurde am Anfang entdeckt, nachdem es jahrhundertelang irgendwo überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Dann hat man das Recht und die Gleichberechtigung, Chancengleichheit. Und
wobei die Bezahlung natürlich immer noch nicht gleich ist. Also es gibt halt Dinge, die noch nicht erreicht
werden.
Sagen
wir mal so, aber da gab es auch Überziehungen, dass man im Kleinen plötzlich eine Benachteiligung sah, die vielleicht gar nicht so schlimm war. Man war sehr sensibilisiert und mittlerweile ist es in einem Stadium eingetreten, wo vieles erreicht wird. Sicherlich nicht alles, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
MeToo-Fälle gibt es auch weiterhin, ja.
Ja, aber es schwächt sich dann wieder ab und so ist es in vielen Dingen. Das heißt, die Anfangserregung schlägt über, aber später pegelt sich das dann wieder auf Normalniveau ein und so wird es wahrscheinlich mit der Identitätspolitik auch sein.
Sie haben mit Büchern auf eigene Schicksalsschläge reagiert. Ein sehr persönliches Buch an Ihren Sohn Jakob geschrieben, als Ihre Frau an Krebs erkrankte. Hat Ihnen eigentlich das Schreiben dann bei dem Prozess des Abschiednehmens geholfen?
Das Buch habe ich ja erst geschrieben, als ich schon gestorben war. Das war so eine Art Rekonstruktion des Unheils, was da über uns kam oder über mich und meinen Sohn. Wahrscheinlich war es, ich habe gedacht, es ist ein Buch, was anderen, deswegen habe ich es auch veröffentlicht, was anderen in derselben Situation eine Hilfe sein kann. Aus der Rückschau und aus der Distanz von 15 Jahren ist es jetzt her, muss ich aber sagen, es hat natürlich sehr viel mehr mit meiner Trauerbewältigung zu tun. Man will dieses Grauen im Prinzip zu fassen kriegen, indem man es ausdrückt, niederschreibt und damit in irgendeiner Form einordnen kann für sich selber, vielleicht auch ablegen kann, obwohl man das natürlich nie wieder los wird. Ich will es auch gar nicht los, weil es gehört zu mir. Das war der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Alle meine Bücher, die ich geschrieben habe, und ich glaube, es sind, ich weiß nicht, 12 oder 13, haben immer was mit meinem Leben zu tun gehabt. Das natürlich am stärksten. Und es gibt auch noch ein paar andere Bücher, die sehr persönlich waren, persönliche Erfahrungsberichte waren. Das hat einfach damit was zu tun gehabt, dass mich selber mein Leben so im Stress gehalten hat, dass ich zu der Zeit gar nicht das machen konnte, was ich jetzt wieder tue, nämlich über Gesellschaft und über Politik zu schreiben, was ich eigentlich auch gelernt habe als Politikwissenschaftler. Das heißt, ich habe in meiner Schriftstellerbiografie so eine Delle, können Sie es nennen, von 3-4 Büchern, die irgendwie den Strudel und das Leben, was nicht so lief, wie es laufen sollte, aufgearbeitet haben für mich in der Hoffnung, dass Leser was davon haben, und kehre jetzt sozusagen seit ein paar Jahren, schon seit 5, 6 Jahren schreibe ich wieder über Demokratie, über Einsamkeit in der Demokratie habe ich ein Buch geschrieben und jetzt eben über das geschmeidige Ich und die Gesellschaft der Selbstdarsteller. Das heißt, ich bin, aber auch diese Sachen haben was mit mir zu tun als Teil dieser Gesellschaft. Natürlich nicht so intensiv wie das Buch, was Sie angesprochen haben.
Ja, wir wollen vielleicht gerade noch bei dem Persönlichen bleiben, weil Sie haben dann später darüber geschrieben, wie Sie sich im Internet auf Partnersuche begeben haben. Was war denn da so ein prägendes Erlebnis?
Naja, weil ich es wirklich gemacht habe. Ich bin dann halt nach 3 Jahren war ich da irgendwie alleine und dann habe ich damals gedacht, oh, das soll es ja nicht bleiben. Und ja, das ist irgendwie ein sehr spezielles Thema, aber ich habe irgendwann gedacht, das machen so viele Leute, warum redest du da nicht einfach offen drüber? Und ich konnte dann auch ein bisschen satirisch wieder sein, was ich gerne bin, weil solche Elite-Partner und Parship-Plattformen haben ja so viel unfreiwillig Komisches, sind übrigens auch grandiose Bühnen der Selbstdarstellung. Nirgendwo wird mehr gelogen, was das Äußere angeht, gefaked, getrickst, geschummelt, um an den Superpartner zu kommen. Also das hat auch viel Stoff gegeben und das habe ich gerne geschrieben. Ist aber auch ein persönliches Buch, was am Ende dann damit zu tun hat, dass es nicht irgendwie so richtig funktioniert hat. Damals in der Zeit, als ich bei Elite-Partner war. Und so eine Reflexion über diese Plattform gewesen, die sich aber für mich gelohnt hat, weil es eine wertvolle Erfahrung war.
Wenn Sie jetzt nicht die Fähigkeit hätten, schreiben zu können, welche Darstellungsform nach außen würden Sie denn dann wählen?
Sie meinen, wenn wir alle anderen Fähigkeiten gegeben wären?
Mhm. Wären Sie künstlerisch als Maler?
Das Liebste, was ich wäre Musiker. Ich würde gerne Gitarre spielen, E-Gitarre. Das mache ich auch, aber so erbärmlich schlecht, dass sie nicht zuhören wollen. Also ich mache das seit 10 Jahren, aber ich bewundere niemand mehr. Ich gucke mir abends im Bett Paco de Lucia an und Gitarren und E-Gitarre und Blues-Gitarre und kämpfe damit. Und das würde ich gerne machen. Das wäre eine ganz andere Form von Selbstausdruck, die nicht übers Hirn geht. Aber ich bin trotzdem, muss ich auch sagen, ich bin ein Denker. Was mich vitalisiert im Leben ist, manchmal vielleicht nicht so sehr das Teilnehmen, da bin ich nicht so gut, aber das darüber nachdenken. Von der Seite auf was draufschauen und meine Gedanken zu machen und dann die Aufgabe zu haben, das in Schriftform zu bringen, auszudrücken. Wenn ich das irgendwie kann und wenn es mir gelingt, dann empfinde ich sowas wie Zufriedenheit.
Selbstdarstellung ist eigentlich eine tiefe Verunsicherung. Zu diesem Fazit kommt Martin Hecht in seinem Buch Das geschmeidige Ich. Wir haben jetzt schon einige Themen daraus angesprochen. Wir wollen auf die Lösungen gucken. Und mit dieser tiefen Verunsicherung hat es wahrscheinlich viel zu tun, oder?
Die Lösung von einem too much, von einem zu viel an Selbstdarstellung, Fokussierung auf Ich, auf Selbstausdruck, die liegt ja da drin, dass man einfach diese selbstgebaute Blase verlässt. Dass man rausgeht aus der Idee, dass er der Selbstoptimierung und sagt, das hat einen Raum, den soll es auch haben, aber dass man sich darin nicht erschöpft. Das ist also ein individueller Anspruch. Der hat damit zu tun, dass ich denke, dass man Individualismus insgesamt neu denken muss. Also Individualismus ist nicht, wenn ich alle von außen vorgegebenen Ideen erfülle und dann am Schluss sagen kann, das habe ich alles richtig gemacht. Der Lebensstil stimmt und ich bin jetzt bei denen, die es richtig gemacht
haben.
Was
ist für Sie?
Sondern indem ich... Das Wort Eigensinn ist so ein komisches Wort, was aber in meinem Sinn positiv konnotiert ist, dass ich mehr auf meine innere Stimme höre, dass ich selbstbestimmt lebe, das ist richtig. Das heißt, Individualismus ist ja nichts Verkehrtes, nur er ist auf dem falschen Gleis in unserer Zeit, er hat eine Fehlentwicklung genommen. Also ihn wieder zurückzuführen, selbstbestimmt leben, nicht so sehr diesen anderen Idealen hinterher zu hecheln, das ist das eine. Und das andere ist auch, ich glaube, wir müssen über Frustrationstoleranz sprechen. Sehr viele Leute, bei denen das nicht so richtig funktioniert mit der Geschmeidigkeit, die laden ihren Frust am System ab. Deswegen sind die Ungeschmeidigen heute die Gruppe, die in erster Linie rechtspopulistische Parteien wählt, weil sie einen ganz einfachen Trick machen. Mit meinem Leben funktioniert es nicht, ich komme nicht in den Welten der Geschmeidigen an, also ist das System schuld, die Politik ist schuld, die da oben, das Establishment. Und das ist was ich finde, ich habe den alten christlichen Tugendbegriff der Demut, wieder aus der Klamottenkiste gezogen. Und glaube, Demütigkeit ist etwas, was vielen Menschen, die so hybrid geworden sind, an ihren Ansprüchen helfen würde, um sich wieder einzunorden und zu sagen, nicht alles, was in meinem Leben nicht funktioniert, hat mit der scheiß Politik zu tun, mit Olaf Scholz, mit irgendwelchen anderen Politikern, die jetzt weg müssen, mit dem Establishment, sondern ich guck mal bei mir und sag einfach, bei mir laufen viele Dinge, ich muss mit mir ins Gericht gehen, ich muss sagen, wie kann ich selber irgendwie ein Selbstmanagement betreiben, dass es nicht andere abkriegen.
Können Sie ja vielleicht noch eine Hilfestellung geben, weil wenn so viel von außen auf die Menschen einprasselt, Sie haben die innere Stimme jetzt eben erwähnt, was hat Ihnen denn geholfen, um die eigene innere Stimme dann auch wirklich zu finden?
Ich habe immer versucht, in meinem Leben speziell ein Gehör zu bekommen dafür, was sagt mir das eigentlich, was sagt mir meine Einsamkeit, was sagt mir denn dass meine Frau gestorben ist, dass ich alleinerziehend war. Und habe in diesem Spektrum versucht, Perspektiven zu entwickeln. Wie kann es weitergehen? Also mir ist es sehr fremd, irgendwie für eigenen Frust andere Leute irgendwie verantwortlich zu machen. Mir ist es nicht eingefallen, weil ich auch nicht finde, dass es in meinem Fall jemanden gibt, der da Schuld hat.
Heißt aber, es war natürlich anstrengend.
Der Prozess ist anstrengend, aber ich glaube, viele Leute machen es sich eben heute zu einfach, dass sie ihren ganzen Frust auf andere Dinge abladen. Ich weiß nicht, ob es passt, aber man könnte auch sagen, schauen Sie, wenn Sie Konsumenten von, man hat oft eine Kritik zum Beispiel von Leuten, die sich über Lebensmittelkonzerne beschweren, über Aldi, Lidl, dass da in Massen produziert wird, nicht richtig öko, dass es Knebelverträge wären und die dann sich dagegen wehren. Keiner sagt mal, der Konsument ist beispielsweise, hat doch auch eine Verantwortung. Also zu sagen, dann geh halt da nicht hin, übernimm Verantwortung, aber lad es nicht an den Konzern ab. Das ist vielleicht ein komisches Beispiel. Das ist so ähnlich wie mit der Politik.
Na, ich muss es mir vielleicht auch leisten können, dann eine andere Entscheidung treffen zu können, ja, weil der Markt dann vielleicht einfach teurer ist, wo ich dann hingehe.
Ja, das schon, aber das ist oft eine Frage der Prioritätensetzung meiner Ansicht nach und nicht des Geldbeutels. Das ist oft das vorgeschobene Argument. Wir müssen aber jetzt nicht über Lebensmittelkonzerne sprechen, sondern an den Mechanismus, dass man einfach Missstände an jemand adressiert, der gar nicht zuständig ist. Und ich glaube, in einem weitaus geringeren Umfang, als es heute so getan wird, ist die Politik schuld. Das können Sie jetzt gerade auch sehen, wir reden über Wirtschaftsprobleme gerade eben. Alle sagen, die Wirtschaftspolitik, die wir haben, ist völlig verfehlt, die müssen weg, ein neuer muss ran. Wer redet denn darüber, dass sich Manager bei VW jahrelang irgendwie die Taschen voll gemacht haben und den Ausstieg aus dem Verbrenner und die E-Mobilität einfach verpennt haben? Da geht man wieder zur Politik. Das ist der normale Move und ich finde, das ist zwar ablenkungstechnisch ideal, aber das ist irgendwie nicht fair, sondern wir müssen ein bisschen selber gucken, was wir selber verbocken und da anfangen und dann wird ein Schuh draus.
Das war doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Martin Hecht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.